Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarik.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch, denn wir stellen mal militärisches Survival, also das, was Soldaten lernen, dem zivilen Survival gegenüber.
Ja, das wird ein sehr spannendes Thema. Da freue ich mich riesig auf diese Folge. Aber vor dem, dass wir starten, ich habe gehört, dass du bist ja Autor. Du bist Buchautor, du schreibst tolle Bücher und jetzt hast du, glaube ich, was ganz, ganz Fantastisches aus deinen Ärmeln geschüttelt. Kannst du da uns mal kurz erklären, was du da Neues kreiert hast?
Ja, herzlichen Dank. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Smartphone. Jetzt wundert sich der ein oder andere vielleicht, was hat das Thema mit Survival zu tun? Es hat viel mit Survival zu tun, weil ich bei meinen Trainings einiges beobachte. Und zwar sieht man immer wieder, und das kennt ihr alle, überall wo ihr hinschaut, schauen Menschen auf dieses Gerät. Und leider mittlerweile auch schon im Wald und leider auch schon an einem Lagerfeuer. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und da wollte ich einfach mal wissen, warum ist es so? Warum zieht uns dieses Gerät, diese einfach eigentlich tolle Technologie, so in den Bann? Und dann habe ich nachgeforscht und habe viele interessante Erkenntnisse gewonnen. Da geht es nämlich darum, um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Früher haben die Unternehmen versucht, Daten zu gewinnen. Je mehr Daten, desto besser konnte der Kunde beworben werden oder auch Fremdakquise gemacht werden. Heute geht es darum, von den 24 Stunden, die der Mensch zur Verfügung hat, so viel wie möglich die Menschen an das Gerät zu binden. Also je mehr Aufmerksamkeit ein Unternehmen hat, ob jetzt TikTok, Meta oder X, desto mehr kann verkauft werden und desto mehr Umsatz wird generiert. Okay. Dann spielen auch Hormone eine Rolle. Es spielt zum Beispiel auch solche Sachen wie Dopamin eine Rolle, Melatonin und so weiter und so fort. Und da hat das Smartphone einen krassen Einfluss drauf. Und mein Buch ist ein Ratgeber, wie man sein Smartphone-Verhalten wieder gesund gestalten kann, normal gestalten kann. Da gibt es so kleine Tipps, wie zum Beispiel das Smartphone aus dem Schlafzimmer raus. Es steht in dem Buch drin, wie man wieder in den Fokus kommt. Also beim Arbeiten zum Beispiel sehr wichtig. Jeder ist ja abgelenkt durch Benachrichtigungen, durch, wenn das Handy klingelt und so weiter und so fort. Und mein Buch zeige ich eben auf, wie man aus diesem Teufelskreis rauskommt. Und das Buch ist als E-Book und als Taschenbuch erschienen, könnt ihr bei Amazon erwerben. Ich stelle den Link dazu in die Shownotes und würde mich freuen, wenn ihr das Buch lest und wenn ihr das auch vielleicht kommentiert und vielleicht auch eine Bewertung abgibt. Ja, und das ist mein neuestes Projekt, gerade erst frisch fertiggestellt.
Boah, wie geil ist das denn? Ich glaube, es ist ein hochbrisantes Thema. Ich freue mich riesig, das Buch zu lesen, denn da sind sicher, gerade wenn du so recherchierst, da viele neue Infos auch drin, die wir auch nutzen können, gerade wenn wir eben am Lagerfeuer sitzen, um die Leute auch ein bisschen abzuholen und auch aufzuzeigen, was da wirklich im Hintergrund auch abläuft. Und das ist schon krass. Das stelle ich ja bei mir selber auch fest, den ganzen, ich sage jetzt mal, ja, das Mitarbeiten des Handys kann auch durchaus mal Stunden verschwenden und das ist, ja, ich freue mich riesig drauf.
Genau, weil es geht ja letztendlich um deine Zeit und du verlierst dich ja im Smartphone so schnell. Und ich habe mal gelesen, da haben die eine Studie erhoben in den USA, der durchschnittliche Smartphone-Verbrauch bei den US-Amerikanern beträgt etwa 5 Stunden am Tag. Das ist der Durchschnitt. Oh, bei den Deutschen ist es nicht viel weniger. Das ist verrückt. Und da erkennt man mal, ja, was das für Auswirkungen hat, weil es raubt dir deine Zeit, wo du mit echten Menschen reden kannst, wo du vielleicht mit jemand die volle Aufmerksamkeit teilen kannst mit deinem Gegenüber und nicht gestört wirst. Da muss man wieder hin. Also nichts gegen das Gerät, aber eben ein vernünftiger und maßvoller Umgang.
Genau, und das hört sich auch so an, dass es nicht ein Verbotsbuch ist, sondern darfst du nicht, sondern es zeigt einfach auch, wie man mit dem auch umgehen kann. Und ich glaube, das ist das Wertvolle an dem.
Genau.
Cool.
So, jetzt aber rein ins Überleben. Ich habe ja einige Jahre beim Militär gedient. Ich war ein Fallschirmjäger Und ich kenne die militärische Seite des Überlebens. Der John kennt die zivile Seite des Überlebens.
Yes.
Die ich auch kenne. Und das ist ganz interessant. Und wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, so wie ist es denn? Was unterscheidet Soldaten-Survival von zivilen Survival? Und da gibt es interessanterweise einige Schnittmengen, aber es gibt auch komplett konträre Dinge, die eben in beiden Bereichen komplett unterschiedlich gemacht werden. Mhm. Und das ist spannend. Und das wollen wir euch heute mal näher bringen.
Tja, gerne.
John, was weißt du denn von militärischem Survival? Was ist dir denn da als Zivilist so bekannt?
Ja, grundsätzlich einfach die Bilder, die man so hat, ich sage es mal vom Fernsehen her, wenn man irgendwo einen Rambo-Film schaut, dann hat man auch solche Survival-Szenen, wie er sich halt dann da von der Menschheit oder von den Truppen versteckt und wie er umgeht. Für mich in erster Linie ist schon der typische Unterschied zum Zivil-Survival, dass man quasi auch den Mensch noch als Problem sieht oder hat, dass man eben nicht vom Menschen gefunden werden darf und das natürlich die Gefahren in der Natur noch zusätzlich erhöht. Im Gegensatz zum zivilen Survival, wo wir ja versuchen, die Zivilisation wieder zu finden, damit wir eben wieder im normalen Leben drin sind. Das ist so das, was mir gerade in den Sinn kommt bei dieser Frage, denn ansonsten, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich nur von Hörensagen von Schweizer Armee-Dienern von dieser Überlebenswoche, die sie absolviert haben, die Infos, wo ich sagen muss, das hat für mich persönlich jetzt nichts mit Survival zu tun, aber ist sicher mal eine coole Erfahrung draußen in der Natur.
Genau, und da sieht man schon ganz spannend, was vielleicht für einen Zivilisten keinen Sinn macht, macht vielleicht für den Soldaten extrem viel Sinn. Mhm. Und was für den Soldaten keinen Sinn macht, macht vielleicht für den Zivilisten extrem viel Sinn. Und da tun wir euch das heute mal aufschlüsseln. Ich möchte mal den Kern der militärischen Überlebensausbildung erklären. Früher gab es so normale Lehrgänge, also die Altgedienten, die vielleicht noch bei der Bundeswehr waren, die kennen den EK, den also Einzelkämpferlehrgang 1 und Teil 2 und so weiter und so fort. Heute hat man das ein bisschen geändert. Heute sind diese Überlebensausbildungen in der NATO häufig nach dem SERI-Konzept durchgeführt, also Survival, Evasion, Resistance und Escape. Und das wurde ursprünglich in der USA entwickelt und richtet sich primär an Personal mit erhöhtem Gefangennahmrisiko, also sprich Piloten, Spezialkräfte, Geheimdienst und Verbindungspersonal. Hm. Dieses SERI beginnt ja, das S steht für Survival, also Überleben in der Natur. Mhm. Und da hat man das klassische Terrain, also Feuer machen, gibt es ja im Zivilen auch, Wasser finden, aufbereiten, Nahrungssuche, Pflanzen, Tiere, Insekten und so weiter, Notunterkünfte bauen, Navigation ohne GPS. Und das sind militärisch als auch zivil wichtige Dinge.
Ja.
Warum?
Ja, weil das mal die Grundvoraussetzungen sind, dass wir überhaupt auf dem Planeten überleben können. Also da sind wir sicher bei den ersten Prioritäten oder den Hauptprioritäten, diesen drei. Schutz vor der Witterung, Körper, Wärme behalten. Wasser natürlich, weil wir das zu uns nehmen müssen und da sicher auch die Kenntnis sinnvoll ist, welches Wasser können wir direkt trinken, welches müssen wir aufbereiten und dann die Nahrung, die wir halt vor Ort finden. Und deswegen, das ist das, was der Mensch braucht, ob er jetzt im Militär angestellt ist oder eben im zivilen Leben in eine Survival-Situation kommt. Da bei uns sagt man, auch die riechen beim Stuhlgang.
Alle. Wortwörtlich, nicht sinnbildlich verstanden.
Genau, ja.
Ich finde es ganz gut, was du sagst, weil man bekommt ja in den Medien, also sprich jetzt Hollywood, sag jetzt mal als Oberbegriff, bekommt man ja oft suggeriert, dass so Elite-Leute, so Elite-Soldaten zum Beispiel, dass die irgendwie unsterblich sind und keine Überlebensprioritäten brauchen. Also, und das sind ja eigentlich normale Menschen, wie du und ich auch.
Genau.
Die sind zwar besser ausgebildet, die haben auch sicherlich ein deutlich höheres körperliches Fitnessniveau und Belastbarkeitsniveau, aber letztlich, physisch gesehen, biologisch gesehen, haben die genau die gleichen Probleme wie wir.
Das wird halt im Fernsehen nie dargestellt, weil es wahrscheinlich langweilig wäre, wenn sie Energie sparen und eben keine Risiken eingehen. Aber tatsächlich, ja, die Realität sieht eben dann tatsächlich für alle gleich aus, ja.
Genau, draußen werden alle, wie sagt man, kalibriert und genullt, nivelliert. Ja, genau. Nivelliert ist das Wort. Ja. Danke.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Das sieht man ja auch in gewissen Shows, wenn man so Naked Survival oder What the Fuck Ever Dolls auf dem Netz rumgaukelt. Da sieht man schon auch die ganz harten Militärs, wo man dann denkt, ja, der schafft das sicher ohne weiteres. Und da kommen die Mücken und da kriegt der Sonnenbrand, nachher weint der, weil er Schmerzen hat. Da sieht man schon, wenn du wirklich in der Natur draußen bist, bist du halt einfach auch nur draußen.
Ja, super Beispiel. Da gab es so ein amerikanisches Format, komme jetzt nicht mehr auf den Namen, war aber mal interessant. Da war ein Marine, ein Ex-Marine dabei und ein junger, fitter Kerl. Also habe ich gedacht, boah, der wuppt das ganz locker.
Mhm.
Und der hat dann wegen Pipi-Kram abgebrochen. Mhm. Und jetzt mal so im Vergleich gesagt, Lieschen Müller aus Buxtehude.
Buxtehude ist
ja. Hausfrau, die wuppt es dann, die Mission, und jammert nicht rum wegen den Sachen wie der Mann. Also
ja, ja.
Perfektes Beispiel, was du gerade genannt hast. Mhm. Bin ich voll bei dir.
Sehr schön.
Also das Siri besteht einmal aus Survival, S, dann kommt E, Evasion, also Ausweichen, Verstecken. Und das betrifft Bewegung im Feindesland, Tarnung und Spurenvermeidung, Umgang mit Suchhunden und Drohnen und Verhalten bei Kontakt mit Zivilisten. Und das ist ganz wichtig, weil wenn der Soldat irgendwo im Feindesland abgeschnitten wird vom Rest seiner Truppe, dann muss der ja weiterhin überleben. Das Ziel ist immer beim militärischen Survival, dass der zurückkommt zu seiner Truppe, mhm, und das muss er irgendwie vermeiden. Das heißt, er muss erstmal wissen, dass er nicht über freie Flächen geht, die weit übersichtbar sind, mhm, sondern dass er sich vielleicht durch Waldgebiete bewegt oder dass er seine Gangart verändert, dass er kriecht, mhm, und nicht aufrecht geht, um die Sichtbarkeit zu vermeiden, dass er sich tarnt, Spuren vermeidet, ist ja auch ganz wichtig, weil beim Militär gibt es ja auch Fährtenleser, mhm, die sehen genau, okay, das waren Leute von der eigenen Truppe, die haben unseren Kampfstiefel oder, mhm, es war der Feind. Dann ist wichtig, Militär verfügt ja auch über Suchhunde.
Mhm.
Das heißt, wenn irgendwo der feindliche Soldat vermutet wird, dann gehen die mit einem Suchhund irgendwo durch ein Waldgebiet, und wenn du dann gefunden wirst vom Gegner, dann hast du natürlich als Soldat ein Problem. Und das ist alles das, was die lernen. Also die üben dann zum Beispiel durch ein Gewässer durchzugehen, so lange wie möglich durch den Bach, mhm, dass die Spur eben so ein bisschen verwaschen und verwittert wird. Und heute, ja, Ukraine, bestes Beispiel, auch Verteidigung gegen Drohnen. Ja, wie du nicht aufgeklärt wirst, wie du von der Drohne nicht angegriffen wirst. Und als letztes halt auch das Verhalten bei Kontakt mit Zivilisten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du kannst im Feindesland, wo dich vielleicht auch die Zivilisten hassen, mhm, weil du ja vielleicht die Macht bist, die das andere Land überfallen hat, mhm, gibt es ja so ein paar Vorbildländer, die, mhm, das ständig tun, ja, dann willst du natürlich jeden Feind, jeden Eindringling als Zivilist, bist natürlich auch nicht froh und meldest den oder kümmerst, mhm, du dir vielleicht auch selbst drum.
Mhm.
Und das ist das, was man beim Militär macht. Wie siehst du das als Zivilist? Wäre das für einen Zivilisten ein Survival Thema und nee, Grund?
Eigentlich genau das Gegenteil, oder? Wir versuchen wirklich so viel Aufmerksamkeit wie möglich, so viel Spuren wie möglich zu hinterlassen, sei es unter Umständen auch mit Rauch von einem Feuer auf uns aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist der Vorteil in einer zivilen Survival-Situation, da musst du dich nicht achten, weil das, also das jetzt, das I erklärt hast, war schon ganz krass, oder? Weil wenn du dir das in der Realität vorstellst, und wir haben das ja in unseren Kursen, im Save Your Life-Kurs, wo wir ja Krisensurvival trainieren, genau auch drin, wo man sagt, taktisch vorgehen, wie verhalte ich mich, dass ich nicht bemerkt werde? Und das ist unglaublich schwierig, sage ich mal so, vor allem für jemanden, der das noch nie geübt hat oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, was alles Aufmerksamkeit erregt. Und das Schlimme ist, wenn dich tatsächlich jemand sucht, dann ist es noch schwieriger, von dem halt nicht gefunden zu werden, weil wir sind so, ich sage jetzt mal, tollpatschig unterwegs, da eben so ein Pferdeleser einfach alles sieht. Ein umgeknicktes Ästchenlaub, das umgedreht ist, also ist wirklich eine verrückte Sache. Und gleichzeitig finde ich es aber auch sehr spannend. Das erinnert mich nämlich ein bisschen an Räuber und Gendarm, dieses Spiel, oder? Du musst dich verstecken, du darfst nicht gefunden werden. Dann das Adrenalin, das raufkommt. Und das liebe ich natürlich an Save-A-Life-Kursen, wenn wir das praktizieren, wenn du da in diese Rolle reinschlüpfst. Ist natürlich in der Realität eine absolute Katastrophe, weil dein Leben davon abhängt, ob du gefunden wirst oder nicht.
Durchaus, ja.
Und das ist sicher vorteilhaft als Zivilist, also jetzt in einer Zivilsituation, wie ich bin irgendwo gewandert, habe meinen Weg verloren, bin in einer Survival-Situation und versuche Aufmerksamkeit zu generieren, da kann ich fast nichts falsch machen, da kann ich einfach nur alles machen, damit ich wieder gefunden werde. Aber im militärischen Kontext, da musst du wirklich Profi sein, weil da geht es ums Leben.
Vollkommen richtig. Und vor allem, du brauchst ja eine Menge Fähigkeiten, um das zu gewährleisten. Also es ist ja nicht so,
dass Training,
du einfach... Ja, genau. Und nicht einfach so, dass du ein bisschen Tarnfarbe ins Gesicht machst und schon bist du unsichtbar,
sondern
du musst dich ja dem Gelände anpassen. Ja, du musst dich vielleicht, wenn du dich mit Laub tarnst, darauf achten, dass das Laub nach ein paar Stunden anfängt, wellig zu werden und verwelkt aussieht. Da muss die Tarnung immer wieder verbessern. Sie muss passen. Wenn du in einem Nadelwald mit einer Laubtarnung unterwegs bist, fällt es natürlich sofort auf.
Mhm.
Und der böse Sniper, der sieht dich und dann war es das mitunter.
Ja.
Wenn es dumm läuft.
Verrückt, ja.
Nächster Punkt, Resistance. Also von Siri, das R. Widerstand, also Verhalten bei Gefangennahme, Verhörresistenz, Kenntnis der Genfer Konvention, mentale Belastbarkeit unter Extrembedingungen. Stichwort für die Militärprofis ist da CAG. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, näher ist jetzt nichts für Zivilisten, aber es gibt tatsächlich beim Militär spezielle Kurse, wo der Soldat eben für den Fall einer Gefangennahme trainiert wird. Auch vielleicht konditioniert wird, dass er gewisse Verhaltensweisen unterlässt, weil sie eben aus der Erfahrung heraus einen Nachteil bringen könnten bei einem Verhör oder bei einer Gefangenschaft. Und das ist ja was, was jetzt im zivilen Survival, finde ich, irgendwie gar keinen Stellenwert hat. Oder siehst du das irgendwie als Gefahr im Dschungel, dass dich vielleicht irgendwie jemand da...
Ja, also weißt du, wenn wir jetzt... Es gibt eine Schnittstelle und ich glaube, die Schnittstelle ist da, wo Menschen zum Beispiel in schwierige oder abgelegene Gebiete reisen, sei es aus Forschungszwecken, sei es um irgendwelche Tiere zu beobachten oder vielleicht auch Leute, die in Krisenkatastrophensituationen unterwegs sind, um Reportagen zu machen, dass diese Leute sich vorbereiten und tatsächlich vielleicht auch dieses Wissen nutzen könnten, im Fall, wenn sie in falsche Hände geraten. Auch wenn sie grundsätzlich nichts mit dem Krieg oder mit der negativen Situation zu tun haben, sprich, ich bin der Feind, aber trotzdem vielleicht in Gefangenschaft geraten könnten. Das kann auch passieren, dass du in einen Stamm, in einen ursprünglichen Stamm im Dschungel rein grätschst, wo die vielleicht keine Freude haben, dass da jetzt ein Weißer kommt und sie vielleicht auch anders reagieren, als du das gewünscht hättest. Da könnte man unter Umständen vielleicht das eine oder andere da rausziehen als an Informationen. Aber grundsätzlich, wie du sagst, hat das jetzt in einer normalen Survival-Situation für uns Zivilisten nichts zu tun.
Bin ich voll bei dir. Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, ich habe vor vielen Jahren eine Frau kennengelernt, die hat mit ihrem Freund zusammen eine Reise durch Afghanistan gemacht und die wurde von Taliban gefangen genommen und war über ein halbes Jahr dort mit ihrem Freund in Gefangenschaft. Und die hat dann halt auch berichtet und hat mir das auch erzählt, wie das war. Sehr spannend. Und ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, was jetzt ja eine Seltenheit ist und ja, halt auch sehr speziell, aber in so einer Situation wäre vielleicht so ein Wissen, ich meine, du wirst ja nicht verhört in dem Sinne, aber dass du vielleicht ein Grundverhalten lernst, wie du mit den Geiselnehmern umgehst, um einfach deine Überlebenschancen zu verbessern. Wäre denkbar, dass man da den einen oder anderen Nutzen ziehen könnte? Und es gibt ja auch so journalistische Lehrgänge von den Vereinten Nationen zum Beispiel, Verhalten in gewissen Krisengebieten und dann gibt es auch so taktische Geschichten, aber ja, das wäre das Einzige. Also ich bin vollkommen d'accord mit dir. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja.
Letzter Punkt. Siri, Survival, Evasion, Resistance und als letzter Punkt Escape, Flucht. Flucht aus Gefangenschaft. Grundlagen der improvisierten Werkzeugherstellung, Kommunikation mit Rettungskräften. Das ist ein Punkt, der beim Militär sehr wichtig ist, weil es soll ja nicht das Ziel sein, dass man als Soldat in einem Gefangenenlager oder in der Gefangenschaft dann bis zu seinem Tode fristet, sondern es muss ja immer das Ziel sein, dass man da irgendwie rauskommt, weil das kann ja irgendwie schwerwiegende Konsequenzen haben. Man kann vielleicht sein Leben verlieren, wird vielleicht hingerichtet oder man wird gefoltert. Und da ist es manchmal sinnvoll, wenn man halt lernt, okay, so und so könntest du da irgendwie rauskommen. Gibt es verschiedene Ausbildungsparts zu Grundlagen der improvisierten Werkzeugherstellung, wie man vielleicht mit kaputter Ausrüstung irgendwas improvisiert, aber da hätten wir vielleicht eine Schnittstelle, oder?
Ja, ich denke schon, weil es geht wirklich darum, wie komme ich aus einer verzwickten Situation raus? Also ob ich jetzt an einem Ort bin, wo ich in einer Survival-Situation im zivilen Bereich bin, kann es ja der Moment geben, wo ich mich entscheiden muss, okay, ich muss von hier weg, ich muss in eine gewisse Richtung und was kann ich da nutzen, um eben an mein Ziel zu kommen oder zumindest von diesem Ort weg. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, in einer zivilen Situation, ich bin zum Beispiel in einem Fahrzeug festgeklemmt oder respektive komme nicht raus oder aus einem Gebäude komme ich nicht raus. Da helfen diese Skills sicherlich auch, um mich zu lösen oder zu befreien. Aber ich sehe auch andere Aspekte mit der Wahrnehmung, dass man einfach auch die Wahrnehmung schärft im Sinne von beobachten, die Umgebung beobachten, gerade wenn du in einer, ich sage jetzt mal, Gefangenschaft bist, in einem unangenehmen Gebäude wie einem Gefängnis oder einem Folterkeller, dass du da halt beobachtest, was sind die Optionen, was habe ich für Möglichkeiten, gibt es überhaupt Möglichkeiten, hier auszubrechen? Das Verhalten der Wärter oder der Gegner zu studieren. Und das denke ich schon, das kann auch in einer normalen Situation sehr spannend sein. Ich schaue auf das Wetter, wie die Wolken ziehen und so weiter. Also da sehe ich schon auch Verbindungen, ja.
Das Survival-Training, so wie wir das anbieten, ist ja, sag ich mal, voll zivil und es ist ja auch tiefgehend. Und ich glaube, da besteht auch ein großer Unterschied zum militärischen Survival. Da gibt es sicherlich auch Sachen, die tiefergehend ausgebildet werden. Aber wir steigen ja ganz tief in die Materie rein mit diesen Primitive Skills, wie zum Beispiel Gefäßherstellung. Mhm. Der Soldat, der nimmt sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Stück Metall und biegt sich das zu einem Gefäß zurecht. Der geht aber nicht hin, so wie wir, und brennt dieses Gefäß aus. Mhm. Könntest du das vielleicht mal kurz erklären, wie dieser Vorgang mit dem Ausbrennen funktioniert, dass auch diejenigen, die jetzt keine Vorstellung davon haben, das im Prinzip mal verstehen?
Gerade aus einem, ich sage jetzt mal, aus einem trockenen Holz könnte man ein Gefäß herstellen, damit man entweder Wasser darin sammeln oder aufbereiten kann. Und da kann man durchaus mit dem Feuer halt eine gute Hilfe zur Hand nehmen. Und zwar, wenn man ein Stück Glut von dem Feuer auf das Holz legt und mit einem Stöckchen festhält und dann diese Glut anbläst, dann gibt es die Möglichkeit, dass diese Glut quasi das Holz unter der Glut etwas zum Glimmen bringt und dann verbrennt. Und dann kann man immer wieder mal diese verkohlte Holzasche wegkramen, also mit einem Stöckchen, und dann wieder Glut rein, wieder anpusten. Und so kann man sich ein schönes Gefäß, sprich eine Kuhle, rausbrennen, damit man dann ein Gefäß erarbeiten kann, denn in der Natur so ein fertiges Gefäß zu finden, ist fast unmöglich oder zumindest sehr, sehr selten, und so kann man sich sicher Hilfe aus der Natur nutzbar machen.
Ja, richtig. Militärisches Survival-Training ist auch meistens auf Druck aufgebaut. Also Druck, das heißt, da wird Druck auf euch ausgeübt, ihr werdet in Stresssituationen versetzt. Ich kann mich noch damals erinnern, bei meiner Ausbildung, da war das so, da mussten wir irgendwie, also wir sind in der Kaserne gestartet, sind losgezogen, und dann war das Erste, wir mussten irgendwo hinrennen. Also alle so, das war eine Riesengruppe, die musste zusammenbleiben und wir mussten ewig lange irgendwo hinlaufen. Und dann kamst du schon fix und fertig dann da an, und da hieß es jetzt kurze Pause, und da haben wir uns gerade hingesetzt und dann hieß es geht weiter. Also die Pause hat gar nicht stattgefunden. Dann mussten wir durch so einen Bach gehen, der war brusthoch. Mhm. Also der ging wirklich mir bis zur Brust. Es war eisekalt, es war Dezember. Und vor mir war so ein kleiner Knirps, der war einen Kopf kleiner als ich. Ja, bei dem stand das Wasser schon bis kurz unter die Nase. Und dann sind wir durch diesen Bach durch und dann sind wir wieder aus dem Bach raus und dann ewige Stunden marschiert. Und dann hieß es wieder kurze Pause. Und dann haben wir uns schon gefreut, kurz hingesetzt, und dann hieß es, weiter geht's. Und dann kamen so Lageeinspielungen, ja, fein von da, da musst du überlegen, was machst du jetzt und dies und das. Also wurde permanent Druck aufgebaut. Dann mussten wir auch über die Hindernisbahn 100-mal drüber. Dann hieß es immer, wir waren zu langsam, obwohl wir tatsächlich schneller waren. Mhm. Und dann immer wieder wiederholen, bis du wirklich, du wirst gebrochen. Mhm. So kann man das, glaube ich, formulieren. Und beim zivilen Survival hast du ja genau das Gegenteil. Du hast ja Ruhe, Entspanntheit, und wenn du dann anfängst, über deine schönen Pflänzchen zu philosophieren und holst die Leute ab und die tauchen dann in deine Welt, und wenn du dann deine ganzen Parallelen da ziehst, das ist ja ein komplett anderer Ansatz.
Ja, es ist halt, es geht ja dann ums natürliche Verhalten eines Menschen auf dem Planeten, in der Natur, ja, mit der Natur. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas ganz Konträres. Und jetzt, als du das so erzählst, ist das genau der Grund, warum ich den Militärdienst nicht besucht habe und auch alles dafür getan habe, und ich meine fast alles, damit ich da nicht eingezogen wurde, denn das ist das, was ich sicher nicht gemacht hätte. Ich sehe da wirklich keinen, ich sehe den Wert und den Sinn, selbst an die Grenzen deiner Psyche zu kommen, nur für was und auf welchem Weg. Also ich glaube, es ist tatsächlich für mich dazu mal, ich war ja da kurz vor 18, wo wir, bei uns heißt das Aushebung, da wirst du quasi eingeladen, dann wird ein Sporttest gemacht und kannst du wählen, in welche Truppe du gerne möchtest, und dann wird, ja, kannst du quasi dich ein bisschen bewerben und sagen, ja, ich möchte gerne zu diesen oder diesen. Und wenn du nichts kannst oder nicht wirklich Lust hast, dann kommst du zu den Füsilieren, das sind so die, das Fußvolk, das einfach vorne weggeht. Also so plakativ gesagt. Und ich habe einfach gesagt, hey, es ist besser, wenn ich nicht komme. Ich hatte dazu mal sehr große Autoritätsprobleme, so wurde das zumindest genannt. Und ich hätte nicht gewusst, wie ich reagiert hätte, wenn mir dann jemand sagt, jetzt ist Pause, und nachher doch nicht. Sag mal, willst du mich verarschen? Also, und ich glaube, das ist wirklich, ich sage, auch eine Lebensschule. Deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen die Armee. Also ich möchte nicht sagen, dass es blöd ist oder dass es gut ist. Ich möchte da aber auch keinen Fass aufmachen, denn es ist menschlich. Ne? Also es ist wirklich ein menschliches Verhalten, dieses kriegerische Verhalten. Vor allem seit wir sesshaft sind, das sind ja doch über 10.000 Jahre. Also ja, aber ich komme zurück zum Thema. Ich glaube, es ist tatsächlich so, möglichst viel Energie sparen, ist das Motto im zivilen Survival. Sich mit der Umgebung und den Leuten natürlich gut verstehen, indem man eine Survival-Situation erlebt, und nicht dieser Druck.
Ja.
Weil das bricht dich.
Ja. Absolut. Und nächster Punkt, da sind wir auch schon bei der Ausrüstung. Also ein Soldat ist ja ganz anders ausgerüstet als vielleicht Harald Meyer, Hausmann, 48 Jahre alt, der jetzt irgendwo
aus Buxtehude,
der jetzt irgendwo im Wald strandet. Und der hat ja vielleicht eine ganz andere Ausgangssituation, weil er hat vielleicht seine Ausrüstung verloren, er hat nichts mehr, und der Soldat hat ja ziemlich viel am Mann. Mhm. Und schon allein durch die Waffe hätte er ja in der Theorie jetzt erstmal aus dem Jagdtechnischen gesehen einen Vorteil. Also absolut. Er könnte zum Beispiel Nahrungsmittel sich erschießen. Mhm. So, er hat ein Feuerzeug dabei, der hat einen Rucksack dabei, der hat eine Grundverpflegung dabei, dass er mal 2-3 Tage autark sein kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied im Gegensatz zu dem, wenn du jetzt als Einzelperson irgendwo in der Wildnis strandest. Du hast ja vielleicht gar nichts mehr und musst dann damit klarkommen.
Ich glaube schon auch, weil das Mindset beim militärischen Survival ganz anders ist. Also diese Person, die so in eine Situation kommt, hat einen ganz anderen Ausgangspunkt. Weder ein Zivilist, der ja nicht geplant in der Regel in so eine Notsituation kommt. Und dementsprechend ist da schon auch die Psyche ein wesentlicher Faktor, der da sicher mit einspielt, wo im zivilen Survival doch auch der Fokus drauf gelegt wird, wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn sie eben nicht mehr so komfortabel ist, wie ich mir das gewohnt bin. Und gerade durch das Training, durch das harte Training vom militärischen Bereich her, wirst du halt auch mit dir und diesen Herausforderungen halt geschult, damit du eben nicht einfach panisch reagierst. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Selten wird ein militärisch ausgebildeter Mensch in einer Survival-Situation in Panik verfallen und anfangen zu flennen. Hingegen im Survival würde das, im zivilen Survival würde das wahrscheinlich eher mal passieren, dass jemand tatsächlich dann zusammenbricht und gar nicht mehr motiviert ist, irgendwas zu tun.
Ich glaube, auch der große Unterschied zwischen militärischem und zivilen Survival ist die Dauer der Lehrgänge. Also so ein Kurs beim Militär, je nachdem jetzt in welchem Land man diesen Kurs, bei welcher Armee man diesen Kurs absolviert, der dauert ja teilweise Wochen bis Monate. So ein ziviles Survival-Training, da hast du ja nur ein Wochenende oder mal vielleicht maximal eine Woche. Mhm. Das Längste, was ich mal auf dem deutschen Markt gesehen habe, vor Jahren, ich weiß nicht, ob es den Anbieter noch gibt, der hat, glaube ich, 2 Wochen angeboten, und einen habe ich mal gefunden, der hat einen Monat Survival angeboten. Da frage ich mich aber so, okay, kann man das gewährleisten als Anbieter? Und ja, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Mhm. Aber Ansonsten ist mir nichts bekannt. Oder kennst du da irgendwie längere Modelle?
Nee, es ist mir jetzt auch nichts bekannt, weil der Zivile, also ich sage mal, der Normalbürger, der möchte ja grundsätzlich einfach mal ein paar Infos haben, um was geht es überhaupt im Survival-Training, weil Survival ist ja immer noch für die meisten so irgendwas schon fast Militärisches. Weißt du, sobald ein Normaler, der nichts mit Survival am Hut hat, wenn der Survival hört, denkt er sofort, ja, Schlammrobben, Würmer fressen, genau, Kampf und so, was ja völlig Blödsinn ist. Und deswegen würden die jetzt so auch einsteigen in das Thema, nicht einfach gleich einen Monat oder so machen. Schon eine Woche ist ja schon ziemliche Hausnummer. Und der Punkt ist aber, wie du das schön gesagt hast, es kommt natürlich aufs Land drauf an und die Einheit, weil bei uns in der Schweiz gibt es Spezialeinheiten, die sicher gerade Gebirgsgrenadier, die unter anderem eine längere und spezifischere Ausbildung haben für diese Situation, aber das Normalvolk oder respektive der normale Soldat wird da sehr, 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 sehr spärlich ausgebildet. Das kann ich aber auch nur erzählen, weil ich das von den Leuten, die entweder ausbilden oder ausgebildet wurden, mir erzählt haben. Ich hatte aber auch schon in meiner Guide-Ausbildung Militärausbilder von Spezialeinheiten dabei und da durfte ich natürlich auch das eine oder andere kennenlernen und die Infos kriegen aus erster Hand, wie das da abgeht und da muss ich auch sagen, die werden natürlich top ausgebildet, nicht nur für den Ernstfall, sondern halt auch fürs Leben. Also man kann ja auch da immer was rausnehmen für das Ziel. Leben.
Ja.
Und umgekehrt natürlich auch, denn er hat doch auch die Möglichkeit gehabt, bei mir einiges an Informationen und Wissen zu generieren, was er halt vom Militärischen her überhaupt nicht gelernt bekommen hat, weil es halt da keinen Sinn macht. Und das ist, glaube ich, der Mix ist das Spannende, wenn man diese zwei Sachen ein bisschen vereint oder das Wissen zumindest sicher hat.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich möchte auch noch einen Punkt anführen, der ist auch ganz interessant, was die Orientierungsausbildung betrifft, militärisch im Gegensatz zu der zivilen Orientierungsausbildung, die man jetzt vielleicht von dem einen oder anderen Anbieter kennt. Ich weiß noch, wir wurden damals, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ist schon zu lange her, aber wir wurden damals auf so ein Tonner, hat man das genannt, so ein größerer Unimog von Daimler. Ich komme jetzt gerade nicht auf die genaue Fahrzeugbezeichnung, ist mir entfallen. Mit so einer offenen Pritsche hinten hat man uns draufgesetzt, hat man auf so Bänken gesessen, auf so Holzbänken. Und da wurden wir irgendwo in der Nacht, wusste keiner, mit verbundenen Augen irgendwo hingekarrt. Und immer wieder wurde vereinzelt jemand abgesetzt. Irgendwann war ich dran und stand dann irgendwann in der bayerischen Wildnis mit verbundenen Augen und habe dann in die Hand noch so ein kleines Stück verbranntes Stück Karte bekommen. Und anhand diesem Kartenstück konnte ich tatsächlich nicht auf den ersten Blick den Standort bestimmen, weil das war nicht, also es schien mir so, als wäre da nicht mein Standort, an dem ich mich gerade befinde, vorhanden. Also musste ich erst ein bisschen gehen, um, und es war ziemlich aufwendig, darauf zu kommen, wo ich erstmal bin, weil in der Nacht siehst du ja nicht weit, du hast keine weiten Orientierungspunkte und ich habe es dann tatsächlich geschafft, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Glück, weil damals habe ich jetzt noch nicht so die guten Orientierungskenntnisse gehabt, trotz der guten Ausbildung. Aber ich habe es dann geschafft, rauszufinden, wo ich bin. Aber das ist schon ein Unterschied, wenn du nur so einen kleinen Fetzen verbrannte Karte hast und musst zu einem Ziel finden, was außerhalb der Karte liegt. Das war das Interessante, also außerhalb dieses Kartenstücks.
Ja.
Und wenn du noch nicht mehr annähernd weißt, wo du dich befindest und musst dann an diesem Punkt starten. Und das kann man ja zivil nur schlecht trainieren, es geht auch, aber es macht ja kein Anbieter, dass er den Kunden, den Teilnehmern die Augen verbindet, irgendwo aussetzt. Also wenn er das macht, macht das genau richtig, weil das ist richtig orientieren lernen, wenn du von da aus dann losstartest, von dem du nicht weißt, aber meistens ist ja so, dass die Leute gehen irgendwo los, wissen ja schon, wo sie sind und müssen nur das Ziel finden. Aber das war wirklich cool. Und dann weiß ich noch, da habe ich mich tierisch gefreut, da gab es so eine Zwischenstation. Und einer der Ausbilder hat mir dort, ich musste so einen Punkt finden, bevor ich zu meinem Hauptziel komme. Und an diesem Zwischenpunkt hing dann an so einem Baum, an so einem Wollfaden, ein Snickers. Und ich habe mich riesig gefreut, weil wir schon 2 Tage komplett unterkalorisch waren, weil wir so körperlich anstrengend. Und ich glaube, ich habe dieses Snickers inhaliert. Ich habe es gelutscht. Ich habe dran gerochen. Oh, ich habe immer wieder, oh, ich habe es ganz langsam im Mund zergehen lassen. Die Geschmacksnuancen, verschiedene Geschmacks, Orgasmen habe ich durchlebt und dann habe ich es Stück für Stück gegessen. Ich war so happy. Ja. Naja, aber kurze Rede, langer Sinn. Das ist cool gewesen an der militärischen Ausbildung, was ja, das Orientieren betrifft.
Dann lernt man wieder mal die kleinen Dinge zu schätzen. Ne?
Genau, aber man benutzt einen üblen Kompass im Gegensatz zum Zivilen.
Siehst du, alles hat seine anderen Seiten. Ne? Mhm.
Genau.
Ja, verrückt. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich diese beiden Wege zu überleben total verschieden sind und doch haben sie natürlich Parallelen und auch spannende Parallelen. Ich glaube, es ist spannend, wenn man eben beide Dinge weiß und ein Mix daraus vom militärischen, aber auch halt vom zivilen Survival macht Sinn, denn man weiß ja nie, was auf uns zukommt. Wir sind ja doch in einer sehr umbrüchigen Zeit unterwegs und das soll jetzt keine Angst schüren, aber wenn man so rausschaut aus dem Fenster, sieht man keine Probleme, wenn man dann aber dann in Medien konsumiert und man hört, was da alles aufgeht oder abgeht auf der Welt, dann könnte schon das eine oder andere nützlich sein, wenn man sich das aneignet.
Durchaus, durchaus. Und du hast vorhin was Interessantes gesagt und ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Du hast erzählt von dieser Person, die bei deiner Survival-Guide-Ausbildung mitgemacht hat, die ja eine hochqualifizierte, ich kenne diese Person ja auch, militärische Ausbildung genossen hat, also wirklich Elite-Level. Und wenn man jetzt zwei Personen hat, einen Ausbilder von militärischem Survival und zivilem Survival, ich glaube, wenn die sich abends bei einem Bierchen zusammentun, die haben eine Menge Wissen, was die austauschen können und die können beide tolle Sachen voneinander lernen. Absolut. Ich glaube, das ist so, wie du gesagt hast, das ergänzt sich durchaus. In diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Woche. Geht raus, wie der John immer sagt, genießt die Natur, genießt den Frühling. Wir danken euch fürs Zuhören über Anregungen, Kritik und Kommentare würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt.
Ja, und geht in die Shownotes, denn da ist das neue Buch von Lars Konarik verlinkt. Ein super, super, ja, neuer Einblick in die neue Medienwelt. Ich freue mich riesig und ich wünsche euch allen viel Spaß draußen. Lars?
Bis dann und wundert euch nicht, vor dem Studio wurde gerade der Rasenmäher angeschmissen. Ciao.